Ein Jahr nach Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine ist es auch an der Zeit, eine Bilanz über die Wirkung der Sanktionen zu ziehen. Und sie fällt leider sehr ernüchternd aus. Viele glaubten, dass der Krieg endet, wenn wir ihn nicht mehr über unsere Gasrechnung finanzieren. Zwar verzeichnete die russische Wirtschaft aufgrund der Sanktionen einen Einbruch, doch weniger als erwartet. Und zum Jahresende stellte sich sogar leichtes Wachstum ein, das sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds als Mini-Wachstum im laufenden Jahr fortsetzen wird. Die Weltbank tippt dagegen auf einen weiteren Abwärtstrend. Doch in jedem Fall ist klar, dass Russland von der vorhergesagten ökonomischen Katastrophe weit entfernt ist. Das Wachstum beruht hauptsächlich aber nicht nur auf der boomenden Rüstungsindustrie. Ein Grund für die geringe Wirkung der Sanktionen ist, dass die erst im Laufe des Jahres einsetzten. Den Gashahn hat Russland übrigens selbst zugedreht, aber erst im Sommer. Man erinnere sich an den Tanz um die Wartung einer Turbine. Erst danach gab es die mysteriöse Sprengung von Nord Stream 1 und nur teilweise von Nord Stream 2. Hauptgrund für die geringe Wirkung der Sanktionen ist jedoch der Umstand, dass reduzierten Lieferungen erheblich höhere Preise gegenüberstanden. Zwar sind die Preise nun etwas zurückgegangen, aber sie bleiben hoch und auf dem Weltmarkt kann Russland seine Energieträger noch immer verkaufen. Übrigens auch nach Europa. Immerhin 20% des in Europa abgenommenen Flüssiggases kommt aus Russland. Auch andere Energieträger kommen noch immer teilweise aus Russland, inklusive Uran. Allerdings sind die Uranexporte Russlands gesamtwirtschaftlich unbedeutend. Mit der Zeit werden die Mengenverluste auf dem europäischen Energiemarkt mehr ins Gewicht fallen. Es ist aber ebenso zu erwarten, dass Russland seine Exportmöglichkeiten auf andere Märkte mit der Zeit ausbaut. Solange fossile Energieträger auf dem Weltmarkt zu hohen oder zumindest guten Preisen abgenommen werden, beißen die Sanktionen gegen Russland nur beschränkt. Es gäbe aber eine Möglichkeit, die Preise für fossile Energieträger auf dem Weltmarkt erheblich und dauerhaft zu senken, nämlich wenn die Energiewende tatsächlich vollzogen würde. Eigentlich stehen die Karten dafür gar nicht so schlecht. Die Biden-Regierung ist dabei, den Ausbau der alternativen Energiegewinnung erheblich zu fördern. China tut das bereits und auch Indien kommt in etwas geringerem Tempo voran. Daran gemessen fällt Europa eher zurück, insbesondere auch Deutschland. Was in Deutschland geschieht, hat natürlich nur begrenzten Einfluss auf den Weltmarkt. Aber es ist unser Teil des Problems und hier setzt die Bundesregierung auch ihre Duftmarken, etwa mit dem Plan, Erdgasförderung vor der Küste des Senegals zu fördern. Es wird auch etwas bei den erneuerbaren Energien getan. Schließlich sitzt seit über einem Jahr ein Grüner auf dem Stuhl des Wirtschaftsministers, aber da ist noch viel Luft nach oben. Als große Errungenschaft preist Robert Habeck immer wieder, dass die Länder nun 2% ihrer Fläche für Windkraftanlagen ausweisen müssen. Nicht dazu sagt er aber, dass den Ländern dafür großzügig 10 Jahre Zeit gewährt wurde. Wie beim Kohleausstieg muss das Klima lange warten. Diese lange Wartezeit hat noch einen weiteren Effekt. Die politische Verantwortung wird ausgedünnt. Niemand ist jetzt gezwungen, viel vorzuweisen und in 9 oder 10 Jahren heißt es dann, ja, wir bemühen uns ja, aber da wurde über die Jahre halt viel versäumt. Man kennt das. Versäumt oder besser ausgebremst ist das Stichwort in der Geschichte einer einmal begonnenen, aber bisher nicht weit gediehenen Energiewende. Schuld daran, dass die Energiewende nicht geklappt hat, sind viele, darunter auch etliche Bürgerinnenbewegungen, gegen Windräder und Stromtrassen. Wenn es darum geht, Politiker zu benennen, die gemurkst haben, so wären vor allem 5 Namen zu nennen. Peter Altmaier, CDU, Sigmar Gabriel, SPD, Horst Seehofer und Markus Söder, beide CSU und Winfried Kretschmann, Grüne. Altmaier würgte vor einem Jahrzehnt die Solarförderung ab. Gabriel tat 2017 das Gleiche mit der Windkraft. Seehofer führte im größten Bundesland Bayern eine Abstandsregel ein, die den Bau von Windrädern nahezu verhinderte, und Söder umarmte zwar brav Bäume, behielt aber die Abstandsregel bisher bei. Kommen wir zum einzigen Bundesland mit einem grünen Ministerpräsidenten. Hierzulande gibt es noch immer keine Zählung der Windkraftanlagen für das ganze Jahr 2022. Von einem beschleunigten Ausbau oder auch nur überhaupt von Ausbau kann aber nicht die Rede sein. Ende September drehte sich im Ländle ein Windrad weniger als im Vorjahr. So die Angaben des Ministeriums für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft in Baden-Württemberg. Bei den Genehmigungen gab es ebenfalls bis Ende September ein leichtes Plus auf 25 Anlagen. Das wäre mehr als in jedem Jahr seit 2017. Dies aber nur, weil der Windkraftausbau in Baden-Württemberg im Jahr 2017 plötzlich zum Halten kam, und zwar noch mehr als in anderen Bundesländern. Im Jahr 2016 wurden in Baden-Württemberg noch 201 Windanlage genehmigt. Lang, lang ist's her. Und 25 Genehmigungen heißt ja noch nicht, dass das alles Zuwachs wird, denn es werden ja auch alte Anlagen abgebaut. Damit sind wir mit unserem Kommentar im baden-württembergischen Mikrokosmos gelandet, wo natürlich weder die Energiewende entschieden noch Putins Mordmaschine gestoppt werden kann. Aber auch wenn es in manchen Teilen Deutschlands und Europas etwas besser läuft als im Ländle, ist, was hier geschieht, doch auch symptomatisch. Dabei wäre es so schön. Endlich widersprechen sich zwei wichtige Politikziele mal nicht. Mehr Klimaschutz ist an sich unbedingt notwendig, und es kann mittelfristig auch dazu führen, dass Russland vermehrt darüber nachdenken muss, ob es seine Kraft in einen endlosen Krieg investieren will oder in den Umbau der eigenen Wirtschaft, wie er notwendig wird, wenn die Nachfrage nach fossilen Energieträgern auf dem Weltmarkt zurückgeht.